Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, heute habe ich Theresa Lachner zu Gast in unserem Podcast Frauengesundheit in the Air. Und da geht es um einen ganz speziellen Aspekt der Frauengesundheit, der oft gar nicht als Gesundheit empfunden wird. Und zwar um die Sexualität. Und wir legen uns auch beim Alter ein bisschen fest, die Sexualität in den Wechseljahren. Theresa, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Theresa Lachner ist Journalistin, sie ist systemische Sexualberaterin. Sie hat sehr viele interessante Interviews gegeben, zum Beispiel in der Zeit. Und sie macht selber Interviews in einem Podcast und hat ein Buch geschrieben, das heißt Lustprinzip. Übrigens das U, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, ist ein V. Vielleicht magst du kurz erklären, wie du auf dieses V im Lustprinzip kommst.
Also tatsächlich war es erst ein Blog, lustprinzip.de, und die Domain war einfach nicht mehr frei, um das mit U zu schreiben. Dann dachte ich, na gut, das V, das ist ja so wie Vulva, passt ja auch. Und seitdem ist es eben meine Marke Lustprinzip. Und so heißt eben auch der Podcast und das Buch und sehr vieles, was ich mache, läuft eben unter Lustprinzip.
Aber um es zu finden, muss man es mit V schreiben.
Genau, genau.
Aber Theresa Lachner genügt alleine auch.
Ja.
Theresa, die Wechseljahre sind ein heißkaltes Thema für viele Frauen.
Ja.
Heiß, weil viele Wallungen die Frauen belasten. Kalt, weil manche tatsächlich ihr Gefühl haben, dass ihr Sexualleben erkaltet. Wir machen die Sendung in zwei Teilen und heute würde ich gerne von dir hören, was eigentlich in den Wechseljahren passiert und welche Auswirkungen das auf unsere Sexualität hat.
Sehr gerne. Also ich habe mir zur Vorbereitung natürlich auch deinen Podcast angehört und die Sendung über die Wechseljahre schon gehört mit der Ärztin. Die hat das schon super erklärt, deswegen machen wir jetzt hier nur so einen kleinen Recap. Ich bin natürlich keine Ärztin, sondern Sexualberaterin. Das heißt, es ist jetzt auch keine medizinische Information hier, sondern eben ja Aufklärungsarbeit, die wir hier heute machen. Ich glaube, wenn wir uns das einfach wirklich wie so eine zweite Pubertät vorstellen, dann verstehen wir auch, warum da sexuell entweder sehr viel oder sehr wenig los sein kann. Also was passiert, ist eben, dass so, naja, ab Mitte 30 kann es schon losgehen tatsächlich. Die Hormone sich im Körper verändern. Also wir haben diese drei Sexualhormone, Östrogen, Progesteron und Testosteron. Normalerweise, was passiert ist, zuerst gibt es eine relative Östrogendominanz. Das heißt, viele Frauen haben eben mehr Östrogen und das stellt man sich ja erstmal toll vor. Aber durch diese Disbalance kann es eben auch dazu kommen, dass die ersten Symptome sind meistens so, man schläft ein bisschen schlecht. Da viele Frauen sagen, ah, ich fühle mich irgendwie nicht mehr so richtig wie ich selbst. Also es kann auch Brain Fog geben, also dass man wirklich gar ein bisschen vergesslich wird und solche Dinge, die natürlich auch mit dem Schlafmangel zu tun haben können. Dann Gewichtszunahme. Also ich glaube, es gibt in Wirklichkeit über 80 verschiedene Symptome für die Perimenopause und die Menopause. Und die können dann so nach und nach aufkommen. Also ich kann dazu erzählen, ich habe auch selber eine Podcast-Folge über Lustprinzip neulich zu diesem Thema aufgenommen und habe davor auf Instagram, wie ich das oft mache, gefragt, was interessiert euch denn zu diesem Thema? Und mein Postfach ist absolut explodiert, also auch so von Frauen meines Alters, so Ende 30. Und die häufigste Frage war, ist das jetzt schon ein Symptom? Und da war von Ohrenjucken bis meine Hände werden ganz heiß, bis ich vertrage nicht mehr jedes Essen zu, ich kann kein Glas Wein mehr trinken, wirklich alles dabei. Also daran merkt man, es ist eben sehr, sehr vielfältig. Dadurch, dass jetzt schon wirklich früher darüber geredet wird, glaube ich, merken viele Frauen auch schon eher, okay, da geht was los, da verändert sich gerade schon was bei mir. Also wo man vielleicht zum Arzt geht und der sagt einem, du ganz ehrlich, also du bist ja noch 10 Jahre zu jung dafür, aber es geht wirklich ab Mitte 30 los. Und wenn man jetzt Frauen fragt, die jetzt um die 50 sind, sagen, ja, ja, stimmt, da war das bei mir auch schon. Da habe ich auf einmal schlechter geschlafen, war ich jeden Tag um 3 wach. Ja, solche Geschichten passieren da und natürlich haben die einen Einfluss auf unsere Körper und somit eben auch auf unsere Sexualität unter Umständen.
Klingt ja erstmal wie eine ganz schwerwiegende, schreckliche Erkrankung.
Ja, genau, so klingt es und so wird es auch oft medial geframed. Und da muss man natürlich sagen, die Perimenopause wird uns alle treffen, früher oder später. Also ich glaube, wenn man Frau ist, dann entkommt man dem nicht so. Also es ist ein natürlicher Prozess des Älterwerdens, der alle von uns betrifft. Und es kann sein, dass man Symptome hat. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ein Drittel der Frauen sagen, sie kriegen davon eigentlich gar nichts mit. Also, ob es einen trifft oder nicht, es scheint einen Zusammenhang zu geben, mit Frauen, die auch eben ihren Zyklus vorher sehr gespürt haben. Also auch so prämenstruelles Syndrom, PMS, PMDD. Die haben unter Umständen dann auch mehr Schwankungen eben in der Perimenopause. Also, das hängt auch mit diesen Hormonschwankungen zusammen. Also, wer darauf sensibel reagiert, der hat ein höheres, ich sage mal, Risiko, dass er da auch viel mitbekommt. Aber es ist, wie gesagt, keine Krankheit, sondern der Lauf der Dinge. Und wir können da viel tun, um dem gelassen entgegenzugucken und da gut durchzukommen.
Das Problem ist ja ein bisschen, dass wir wissen, dass Mädchen mit Beginn der Pubertät sich kranker fühlen. Vorher fühlen sie sich gleich gesund wie Burschen in Umfragen und dann mit dem Eintritt in die Pubertät fühlen sie sich kranker. Dann müsste ja eigentlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die fruchtbare Phase halt eine ziemlich mühsame Zeit ist, dann müsste doch eigentlich die Vorfreude auf die Wechseljahre größer sein, weil da erspart man sich ja auch einiges.
Oh ja, genau. Das ist eben einer der positiven Aspekte, von denen auch Frauen, die da schon durchgegangen sind, berichten. So, also meine Mutter sagt gerne, ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit der Periode. Das habe ich alles längst verdrängt. Das ist so schön, wenn das vorbei ist. Und eben auch, wenn der Wechsel dann wirklich vorbei ist und man dann eben nicht mehr menstruiert, dass man dann eben auch in einem neuen hormonellen Gleichgewicht sich ja befindet. Also es ist, ich glaube, wir müssen uns gesellschaftlich auch sehr von dieser Vorstellung verabschieden, dass eine Frau nur dann eine Daseinsberechtigung hat, wenn sie fruchtbar ist und Kinder in die Welt setzen kann. Ja, das ist ja schon vor der Menopause Quatsch und danach aber auch umso mehr. Also ich glaube, vieles von dem, was wir damit verbinden, dass wir das wie so eine Krankheit betrachten, hängt eben auch mit diesem Bild zusammen. Eine Frau hat Kinder zu gebären und fruchtbar zu sein und danach ist sie dann, kann sie froh sein, wenn sie noch sich um den Haushalt kümmern darf oder so ein Quatsch. Also da steckt schon sehr, sehr viel Frauenfeindlichkeit auch schon drin und das ist auch wichtig, wenn man sich das anguckt. Und ich glaube, da geschieht gerade auch so ein gesellschaftlicher Wandel, dass es eben jetzt nicht mehr so ein Tabuthema ist. Weil früher war das was, ja, okay, dann schwitzt die halt ein bisschen und wird ein bisschen unwirsch. Und das ist aber jetzt nicht mehr so eine Privatsache. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel zum ersten Mal im Koalitionsvertrag das Wort Wechseljahre stehen. Daran merkt man, okay, langsam, langsam, langsam tut sich was. Und das ist sehr, sehr
Übrigens
gut.
in Österreich auch. In Österreich ist das Thema Frauengesundheit, Wechseljahre und Menstruationsgesundheit eigentlich in der Regierungsübereinkunft. Es gibt drei Lebewesen, die tatsächlich über ihre fruchtbare Zeit hinaus existieren. Und zwar sind das die Killerwale, das sind Elefanten und das sind Frauen von der Spezies Mensch. Und da finde ich sehr interessant, die Natur denkt sich bei allem etwas. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass diese drei Arten von Lebewesen nach der reproduktiven Phase die Nachkommen ausbilden, schulen, ihnen etwas beibringen. Und das ist für den Fortbestand einer Kultur oder eines Lebewesenstammes total notwendig. Und ich finde, dass wir im Gegensatz zu anderen Lebewesen, wo einfach mit Ende der Fruchtbarkeit das Leben vorbei ist, diese Zeit ja einen großen Zeitraum einnimmt, der auch immer länger wird, und dass wir den einfach auch mehr wertschätzen. Ich liebe den Begriff alte, weise Frauen. Und ich denke, dass diese Gruppe nicht so zurückhaltend und graue Maus sein müsste, wie sie oft dargestellt wird.
Ich habe ein ganz neues Faible entwickelt für genau diese alten, weisen Frauen, die so ein bisschen lauter sind und so ein bisschen auch so eine Scheiß-drauf-Attitüde an den Tag legen. Ich liebe das. Also das ist für mich dann so, so will ich auch sein, wenn ich in der Phase bin. Das ist ganz toll. Also und da merkt man auch, okay, dieser Abfall von Östrogen, was ja auch so ein bisschen das Bindungshormon so ist, wo dann alles so ein bisschen, ja gut, es passt schon, weggewischt wird, wenn das dann weg ist, das kann eben auch ganz neue Energien entfachen, dass man sagt, so, und jetzt geht's um mich und scheiß drauf und das finde ich toll.
Und die sexuelle Energie, die sich da auch zeigen kann. Aber vielleicht erzählst du uns auch so ein bisschen, wie das schwierig werden kann, bis man wieder, ich möchte sagen, ein bisschen in der hormonellen Spur ist.
Genau, also was abgesehen von der hormonellen Spur, die man ja medikamentös behandeln kann oder auch nicht, also das ist ja auch eine sehr individuelle Entscheidung, wobei man sagen muss, die große Angst vor der Hormonersatztherapie durch diese Studie in den 2000er Jahren, die sehr viele methodische Mängel hatte, ist zum Glück ein bisschen widerlegt. Wir haben jetzt auch wirklich sehr gute bioidente Hormone und das sind teilweise auch wirklich ein bisschen Cremen, die man auftragen kann, was sehr empfohlen wird, zum Beispiel bei Scheidentrockenheit. Also da ist es wirklich so, Östrogen ist ein Riesenthema. Die Größe der Klitoris, was viele gar nicht wissen, die ist auch östrogenabhängig. Also deswegen diese, gibt ja so ein bisschen in unserer Bubble so den Aufschrei, dass das tatsächliche 3D-Modell der Klitoris noch gar nicht so lange existiert. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass früher eben, wenn Leichen seziert wurden, wurden halt meistens nur sehr, sehr alte Leichen seziert. Und da gibt es dann wirklich durch den Östrogenmangel schrumpft die Klitoris. Und du machst ein sehr erstauntes Gesicht. Daran.
Eigentlich, weil ich mir denke, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass die schrumpft. Ich wusste nur, dass die Scheidenhaut ein bisschen schrumpfen kann, aber ich, okay.
Ja, das ist gute Info. Also genau, die Scheidenhaut kann dünner werden, kann trockener werden. Also es kann wirklich dann dadurch auch zu so Schmerzen kommen. Und zwar jetzt nicht nur beim Verkehr, sondern eben auch bei allem anderen, auch im Alltag, dass es dann irgendwie da ein bisschen zwickt und trockener ist. Und da gibt es eben zwei Arten, das zu behandeln. Also man kann erstmal hergehen und einfach ein Gleitgel nehmen. Dass also auch wirklich mir Leute sagen, so, damit kann ich jetzt auch wieder eine Leggings tragen, ohne dass es da zwickt. So, ja. Beim Gleitgel muss man sagen, gibt es auch verschiedene. Und auch da finde ich es wichtig zu erwähnen, nicht alle Frauen vertragen jedes Gleitgel. Also gerade das, was so ganz empfohlen wird für die Wechseljahre, was man sich so in der Apotheke holen soll, da ist sehr viel Glycerin drin. Und davon kriegen sehr viele Frauen einen Scheidenpilz. Also auch wirklich gucken, wenn man sowas, wenn man immer wieder mal einen Pilz hat, gucken, ob das Produkt, das man verwendet, Glycerin hat, weil das ist ein Zucker und der kann natürlich das Wachstum von Pilz fördern. Es gibt aber auch genügend Gleitgel ohne Glycerin, silikonhaltiges Gleitgel, das hält auch länger. Mein Favorit ist Gleitgel mit CBD drin, also was wirklich sehr entspannend wirkt. Ich habe das verschenkt es auch sehr gerne. Mir hat neulich eine Frau gesagt, ja, ich habe mir das auch auf meine Nackenverspannung geschmiert, da hat es auch Wunder bewirkt. Also, das wirklich.
Also CBD-Öl ist Cannabisöl.
Genau, genau. Aber
Aha, interessant,
ja.
dass das gibt.
Ja, genau. Also, CBD als Tropfen, glaube ich, sind bekannt inzwischen, wirken mal mehr, mal weniger gut, aber sind frei erhältlich und machen ja auch nicht high. Also, darum geht es ja. Und das gibt es eben auch in Gleitgelform. Also, und das ist also für viele Leute wirklich ein Game Changer. Also auch in der Sexualität, dass sie Orgasmen dadurch intensiver werden, dass es eben die Durchblutung auch anregt. Und ich glaube, das kann man, wenn man jetzt sagt, ich scheue noch diese hormonelle Behandlung, auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das halt einen Unterschied macht. Das kostet auch nicht viel. 10, 20 Euro kann man sich schon mal, ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Genau. Und dann gibt es eben diese Östrogencremes, die wirklich auch sehr empfohlen werden. Und also inzwischen sind die auch für Brustkrebspatientinnen freigegeben, wo man ja früher gesagt hat, die sollen auf keinen Fall Östrogen nehmen.
Je nachdem, ob es ein hormonabhängiger Tumor war oder
Genau,
nicht,
genau.
oder?
Also das auf jeden Fall mit der Gynäkologin besprechen, die weiß da mehr und kann da individuell beraten. Aber das sind mal so die Optionen, wo man wirklich sagt, okay, das ist auf jeden Fall eine sehr einfache Intervention, die gleich sehr viel besser machen kann. So. Und ansonsten natürlich, wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich nicht wie ich selbst, ich habe irgendwie zugenommen, ich schwitze die ganze Zeit, was natürlich auch gerade in dieser Lebensphase dazu kommt, ist oft so eine Care-Verantwortung, entweder für Eltern oder für Kinder. Also es ist ja nicht umsonst so die Rush-Hour des Lebens, die viel zitierte, in der halt auch mal Sexualität einfach, also wir kennen das alle, das ist das Erste, was hinten überfällt, wenn man irgendwie gestresst ist. Und also ich finde, auch da muss man so ein bisschen. Ich bin ja Sexualberaterin, aber ich bin auch nicht, jeder muss und soll immer Sex haben, sondern ich sage auch, manchmal muss man fünfe gerade sein lassen, manchmal passt es halt einfach nicht rein. Aber wenn man es dann schafft, sich die Zeit zu nehmen, auch gerade zum Beispiel für Masturbation, ist das ein sehr guter Weg, um dem sich und seinem Körper wieder näher zu kommen, sage ich mal.
Und was ist jetzt Frauen im Wechsel, denen die Lust abhanden kommt? Also die Frauen haben ja eigentlich kein Problem, manche, ne? Die sagen einfach, das Problem entsteht nur dadurch, weil mein Mann mehr will oder mein Partner, Partnerin mehr will als ich. Dadurch wird es zum Problem. Aber an und für sich muss Lustlosigkeit kein Problem sein.
Absolut. Also in der Sexualberatung sagen wir, es ist eine Störung, wenn es dich stört und ansonsten nicht. Und ja, dann, wenn man diese ja, Verlangenskonflikte hat, also es gibt eine Person, die will mehr, die will weniger. Es kann aber auch ein Wechsel genau andersrum sein. Also ich erlebe auch Frauen, die sagen, jetzt geht es erst richtig los. Ja, das ist nicht nur die Frau, die da keine Lust mehr hat, sondern es kann auch in die andere Richtung gehen. Und ja, das ist dann auch eine sehr individuelle Frage, die man am besten mit dem Paar direkt klären muss, woher das kommt. Also es kann hormonell bedingt sein. Es kann natürlich auch einfach sein, dass die Frau sich denkt, ja gut, mir ist alles zu viel und das nicht auch noch. Also es gibt sehr schöne Studien, die belegen, dass Sexualität mehr und besser stattfindet, wenn der Mann, wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, sich auch an der Hausarbeit beteiligt. Ja, also ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, der hieß, Sie wollen Sex, dann spülen Sie ab. Also, weil es eben wirklich darum geht, wir haben dieses Wort Mankeeping diesen Sommer viel gehört, dass Frauen eben für ihre Männer auch alles miterledigen sollen, die ganzen Sozialkontakte planen sollen, also dass die Frau irgendwie so zuständig ist. Und da geht es eben auch darum, dass Frauen dann halt sagen, das ist eigentlich wie ein zusätzliches Kind und ich habe doch schon ein Kind oder mehrere Kinder. Und mit einem Kind will man natürlich keinen Sex haben. Also liegt es da auch an der Verantwortung der Partner, sich so zu verhalten, dass man Lust auf Sex mit ihnen hat. Muss mal so ganz.
Das ist auch die Antwort auf die Frage Sex nach Geburt und
Ja.
Schwangerschaft, wo die Frauen dann auch sagen, Mensch, wenn er mir Arbeit abnimmt, dann kann ich überhaupt in die Situation kommen, Lust zu kriegen.
Ja.
Und die Frage nach der Lust der Frauen, ändert sich die im Wechsel?
Ich glaube, die kann sich das ganze Leben ändern. Also was wir immer vor Augen haben müssen, ist, wir werden schon im Mutterleib sind wir sexuelle Wesen. Also kleine Embryonen mit Penis haben schon Erektionen und die mit Klitoris, die kann auch schon im Mutterleib anschwillen. Und das endet erst, wenn wir tot umfallen. Also ich glaube wirklich, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Sex was ist, was irgendwie nur junge, heiße Leute im Porno haben. Also wir haben jetzt demnächst gibt es auch eine Konferenz zu Sexualität im Alter, weil das einfach ein Riesenthema ist. Und auch wirklich, wir wissen, in Altenheimen sind die Raten an sexuell übertragbaren Krankheiten sehr, sehr hoch. Also ich glaube wirklich, die Idee, dass das irgendwann aufhört, so von selber, die ist irgendwie falsch. Also es hört halt auf, wenn wir dafür sorgen, dass es aufhört, aber sonst halt nicht. Und also auch da ist es eben auch im Wechsel. Es kann sein, dass man dann sagt, nee, das ist mir zu blöd, ich habe da keinen Bock drauf, ist mir zu anstrengend, mein Körper nervt. Aber es kann ja auch eine Ressource sein. Also gerade beim Thema Selbstbefriedigung gibt es eine neue Studie, die ist natürlich von einem Sextoy-Hersteller in Auftrag gegeben und dann kam raus, dass das ganz toll ist. Also die kann man durchaus kritisch sehen, aber sie ist auch mit dem Kinsey-Institut in den USA zusammen gemacht worden. Also es ist keine qualitativ ganz schlechte Studie. Und die sagt eben, dass 92% der Frauen, die eben regelmäßig über einen bestimmten Zeitraum masturbiert haben, eine Linderung ihrer Wechseljahrssymptome erfahren haben. Also es kann auch wirklich helfen. Also auch wenn wir jetzt nochmal an die Klitoris denken, die im Alter schrumpft, also auch die, wenn die natürlich benutzt wird im Sinne der sexuellen Erregung, dann kann man dem ja auch vorbeugen. Und was total interessant ist auch an der Studie ist, ich glaube, über 90% sagen, 91% sagen, sie würden häufiger masturbieren, wenn sie diese Info schon vorher gehabt hätten. Aber nur 3% der Befragten hat angegeben, dass ihre Ärztin, ihr Arzt das mit ihnen mal besprochen hätte. Also, dass Sexualität und gerade Selbstbefriedigung eben so gar kein Thema ist im Gesundheitssystem. Das merke ich auch in meiner Arbeit als Sexualberaterin. Also selbst Leute, die eine Psychotherapie machen, sagen, ja, darüber kann ich mit meiner Therapeutin aber nicht reden. Das wird halt immer ausgeklammert. Und das ist halt schade, weil das ist so ein zentraler Punkt im Leben von uns allen. Und einfach so zu tun, als gäbe es das nicht, ist halt Quatsch.
Das ist genau das. In meinen Vorträgen empfehle ich das als gesundheitsfördernde Maßnahme. Und die Wiener Städtische hat es tatsächlich auch mal in einem Beitrag auf Facebook und Insta als solches empfohlen. Und ich denke, wir können das gar nicht oft genug erwähnen, dass das eine wirkliche Gesundheitsquelle ist.
Ja.
Und man weder blind noch, was war noch, taub,
Yeah.
was sind alles, was Selbstbefriedigung auslöst.
Ja.
Und ja, und dass das etwas ist, was nicht nur unter dem Mangel, ich habe keinen Partner, keine Partnerin zu passieren hat, ne, so, sondern auch durchaus als eine selbstbestimmte, selbsterfüllende Sexualität und als Gesundheitsmaßnahme. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass das mal verschrieben wird, ne? So in
Ich,
Form von
ja.
Rezept.
Also Vibrator auf Rezept fände ich gut. Also was auch total interessant ist, wir kennen ja alle diese Toys, die so einen Saugnippel vorne haben, also wirklich an der Klitoris, ich nenne es mal den Klitoris-Staubsauger. Und diese Technologie stammt tatsächlich aus, also es ist eine längere Geschichte, aber ich habe dieselbe Technologie gesehen bei einem Gerät, das Frauen verschrieben wurde, die also ich glaube, ein Zervikalkarzinom hatten, also wirklich Krebs, und da bestrahlt wurden. Und da kann es eben dazu führen, dass das alles dann zuwächst und verklebt. Und denen wurde wirklich mit diesem Gerät empfohlen zu masturbieren, um eben die Lubrikation aufrechtzuerhalten und zu gucken, dass das da alles weiterhin funktioniert. Und ich finde, daran merkt man ja, das ist genau die Technologie, die wir jetzt alle günstig überall kaufen können und von der ganz viele Frauen mir erzählen, das war mein erster Orgasmus meines Lebens. Ja, den hat mir nicht irgendein Typ beschert, sondern dieses Wundergerät. Und ja, also ich finde auch, man kann die Kraft, die Sextoys haben können, gar nicht unterschätzen. Und natürlich auch, also ich nenne es auch gerne Solo-Sex, also Selbstbefriedigung ist ja auch eine Form der Sexualität und nicht nur, wie du sagst, so eine traurige Ersatzhandlung, sondern auch wirklich eine eigenständige Art der Sexualität, die uns allen zur Verfügung steht. Und ja, bin da total bei dir. Das sollte wirklich jeder und jede machen.
Darüber werden wir ausführlicher in unserer zweiten Sendung sprechen, über die Sextoys.
Gerne.
Theresa, was empfiehlst du jetzt außer Selbstbefriedigung? Was empfiehlst du Frauen, die einfach keine Lust mehr haben?
Erstmal die Frage, stört es mich, dass ich keine Lust habe? Wenn nein, cool. Also ich glaube, jeder kennt diese Lebensphasen. Da spielt es nicht so eine zentrale Rolle. Und das ist absolut fein. Und das heißt nicht, dass es für immer vorbei ist. Das kann alles wiederkommen. Und wenn es einen stört, dann kann man da durchaus auf Ursachenforschung sich begeben. Was immer gut ist, ist Sport. Klar, man will es nicht hören, aber ich glaube, sich und den Körper zu spüren, gute Durchblutung, viel Sauerstoff, das ist so oder so gesund. Und ich glaube, es kann auch dazu beitragen, dass man irgendwie ein bisschen zurück zu seiner Sexualität findet, einfach den Körper wieder mehr spürt und da auch
Den
wieder mehr
Körper,
Lust empfindet.
also du meinst den Körper spüren, wahrnehmen, das kann auch in der Sauna sein, ne?
Absolut,
Mit
absolut. Also,
heiß-kalt, wie wir
ja.
am Anfang schon gehört haben.
Also alles, was dem Körper gut tut, ein schönes Essen, ja, wirklich gucken, was schmeckt mir und wie bekommt mir das Essen, das ich esse, ja. Und dann eben, also ich finde Schwimmen zum Beispiel ganz toll, so, weil danach spür ich wirklich alles wieder. Und ja, also ich glaube, das sind wirklich Dinge, die man eben auch außerhalb vom Bett tun kann, die aber auch einen Einfluss haben können, eben dann im Bett. Und ja, sich ein neues Sextoy kaufen, sich auch überlegen, so, warum habe ich keine Lust? Also da gibt es irgendwie so diesen schönen Satz, so habe ich keine Lust auf Sex oder habe ich keine Lust auf den Sex, der mir angeboten wird? Also auch da wirklich zu gucken, ist es, ja, also ich glaube, ganz viele Menschen kennen das aus anekdotischer Evidenz, so mit dem Partner läuft es jahrzehntelang so lala und dann nehmen sie sich einen jungen Lover und die Post geht ab, ja, also.
Noch ein älterer sein.
Genau, ja.
Also es hängt davon ein Stück ab, ob die Lust kommt. Ich meine, Frauen haben einfach das Gehirn oft voll. Ne? Ich kenne, Frauen haben erzählt, die beim Sex dann innerlich den Schreibtisch aufräumen, ne? Weil sie sich eigentlich nicht konzentrieren
Ja.
können. Und da habe
Und
ich
sich
mir dann
dann schlecht fühlen dafür.
ganz
Das ist
genau.
ja.
Und sozusagen, dass die Lust etwas ist, worauf man sich konzentrieren muss, ist ja ein bisschen mühsam, ne? Das sollte ja ein Bedürfnis sein. Und ehrlich gesagt, ich war immer auch etwas neidisch, diesen Zug zum Korb oder zum Orgasmus oder so, den Männer in der Sexualität offensichtlich deutlicher leben. Da kenne ich Frauen, die sehr viel mehr Abzweigungen in ihrer Vorstellung und Fantasie nehmen. Hast du dafür einen Tipp?
Ja, das ist schwierig, weil das ist so wie zu sagen, Jens denkt nicht an rosa Eichhörnchen. Ja, natürlich denkt man sofort an ein rosa Eichhörnchen. Also das ist ein bisschen paradox. Natürlich gibt es Sachen, wo man, ich glaube, auch so eine gewisse Scheiß-drauf-Attitüde entwickeln muss. Ja, dann wird die Wäsche halt erst morgen aufgeräumt oder der Schreibtisch oder was auch immer. Geht vielleicht die Welt auch nicht unter. Aber ich kenne das, also jeder und jeder von uns kennt das. Manchmal hat man den Kopf halt voll mit anderen Dingen und dann. Also dann muss man, glaube ich, auch nicht sich selber so bekämpfen und sagen, aber ich muss doch jetzt Lust auf Sex haben und ich muss doch jetzt geil sein. Also das ist das, was wirklich das Gegenteil bewirkt, glaube ich.
Aber der Alltag, den Frauen oft haben, ist nicht so wahnsinnig sexuell inspirierend.
Ja, leider. Wäre schön, wenn es mehr wäre. Da ist dann die Frage, ja, kann Urlaub da was bringen oder auch eben vielleicht auch Zeit mit sich alleine? Also ich glaube, viele Frauen kommen im Alltag gar nicht so dazu, sich selber so wahrzunehmen und zu spüren, weil sie immer bei was anderem sind oder bei, oh, wie sehe ich aus und wie, was muss ich jetzt noch alles machen, wen muss ich irgendwo abholen oder hinfahren oder sonst was. Also ich glaube, dieser Mental Load, den du da angesprochen hast, kennen wir auch alle und ganz viele Leute, die ich kenne, die sagen ja, okay, und dann war ich ein paar Tage alleine auf einer Waldhütte und dann habe ich auch wieder mehr Bock auf andere Leute so und auf Sex.
Und Literatur oder Pornografie oder Hörbücher.
Immer gut, wenn man darauf Lust hat, gibt es ja auch zum Glück sehr, sehr unterschiedliche Medien, die man da konsumieren kann. Also wir haben ja so dieses Bild, dass Frauen weniger visuelle Wesen sind, wobei ich mich auch da frage, ob das auch daran hängt, dass die Pornografie, die man so mainstreammäßig geboten bekommt, halt nicht das ist, was Frauen so wahnsinnig anspricht. Wobei auch da sehen wir, also Frauen nehmen zu als Pornografiekonsumentinnen. Es gibt aber auch ganz tolle Audioplattformen, wo man eben Audios sich anhören kann. Die sind dann teilweise auch wirklich körperneutral gestaltet, was natürlich auch super ist, dass man nicht beim Hören sich auf einmal denkt, ja, warum ist die Frau, die da jetzt so beglückt wird, viel dünner als ich oder solche Geschichten. Es gibt ja, also ich glaube, die Lust von Frauen ist anfälliger als die von Männern, habe ich oft so den Eindruck, wobei auch da kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber also auch gerade so bei was erregt mich, ist es vielleicht ein bisschen spezifischer. Und genau wie du sagst, also es gibt auch tolle Literatur. Wir haben ja einen riesen Hype gehabt nach 50 Shades of Grey, was ich jetzt nicht unter toller Literatur verbuchen würde. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen mehr ins allgemeine Bewusstsein gerückt, dass auch Frauen sexuelle Wesen sind und sich gerne irgendwie das reinziehen wollen. So, ja. Und ja, das sind mal die ersten Tipps, glaube ich, die wir hier finden können.
Die Frauen als sexuelles Wesen, sich dessen bewusst zu sein, Theresa Lachner, ich danke dir ganz herzlich
Danke
und
dir.
ich freue mich auf unsere zweite Sendung, wo es darum gehen wird, wie sieht es aus mit der Selbstbefriedigung? Was machen eigentlich Sextoys? Das heißt übrigens Sexspielzeuge. Was ist da zu bedenken? Und ja, Theresa, ich danke dir sehr herzlich für das inspirierende Gespräch.
Danke dir.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.